weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber alle Lieder, die wir gesungen haben, hatten ein Thema. Und deswegen werden wir auch, und es sei denn, wir sind alle total verführt, werden wir jetzt dieses Thema weiterverfolgen. Und wir schmeißen alle unsere anderen Pläne über Bord. Und dieses Thema war, dass Jesus König ist und dass Jesus regiert, dass Gott keine Probleme hat. Das war durchweg in allen Liedern, vom ersten bis zum letzten, glaube ich, soweit ich das mitgekriegt habe, war das das Grundthema. So, ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Ich habe einen Vers, mit dem ich anfangen möchte. Und zwar Psalm irgendwo 40, 48. Ein Lied, ein Psalm von den Söhnen Korahs. Groß ist der Herr und hoch zu loben. In der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berg. Schön erhebt sich die Freude der ganzen Erde. Der Berg Zion auf der Seite des Nordens, die Stadt des großen Königs. Gott hat in ihren Palästen als sichere Burg sich kundgetan. Denn siehe, die Könige hatten sich verbündet und waren miteinander herangezogen. Sie sahen, da staunten sie. Sie erschraken und flohen ängstlich davon. Zitternd ergriff sie dort, wehen wie eine Gebärende. Du zerbrichst die Tarsisschiffe durch einen Sturm von Osten. Wie wir es gehört haben, so haben wir es gesehen. In der Stadt des Herrn der Herrscharen, in der Stadt unseres Gottes. Gott wird sie erhalten bis in Ewigkeit. Wir gedenken, o Gott, an deine Gnade inmitten deines Tempels. Wie dein Name, o Gott, so reicht auch dein Ruhm bis an die Enden der Erde. Deine Rechte ist voller Gerechtigkeit. Der Berg Zion freut sich. Die Töchter Judas frohlocken. Deutsch jubeln laut, machen richtig Lärm. Um deine Gerichte willen. Geht rings um Zion, geht rings um sie herum. Zählt ihre Türme, beachtet ihre Bollwerke, durchschreitet ihre Paläste, damit ihr es erzählt dem künftigen Geschlecht, dass dieser unser Gott ist für immer und ewig. Er führt uns über den Tod hinaus. Er führt uns über den Tod hinaus. Wir wissen, dass der Tod nur eine Zwischenstation ist. Sowohl der Tod des Leibes, als auch unser Sterben mit Christus. Dabei bleibt es nicht, es geht ja weiter, über den Tod hinaus zur Auferstehung. Und der Psalm fängt an mit, groß ist der Herr und hoch zu loben, in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berg. Und im nächsten Vers steht, dass es der Berg Zion ist, auf der Seite des Nordens. Und das ist, wahrscheinlich ist damit nicht dieser lächerliche Hügel Zion in Jerusalem gemeint, weil da ist nicht viel von Gott zu sehen. Und da wird Gott auch nicht hochgelobt. Und der ist auch nicht besonders schön. Und es ist nicht die Freude der ganzen Erde, sondern dieses Stückchen Erde da in Jerusalem ist eher so der Zankapfel der ganzen Erde. Und ziemlich viele kloppen sich darum und in Zukunft werden sich wahrscheinlich noch mehr darum kloppen. Es ist nicht die Freude der ganzen Erde. So wahrscheinlich ist dieses Zion das himmlische Zion, von dem wir im Hebräerbrief lesen. Das himmlische Zion, da wo Gott ist. Und die Gemeinde, die Wiedergeborenen und Erretteten, sind der verlängerte Arm oder die Sichtbarwerdung dieses himmlischen Zions hier auf der Erde. Und wir sind der Ort, wo man schon jetzt die Kräfte der zukünftigen Weltzeit schmecken kann. Und an diesem Ort ist Gott hoch zu loben. Und an diesem Ort wird nicht verkündet, siehe, ich verkündige euch große Probleme, sondern an dem Ort heißt es wirklich, sieh, ich verkündige euch große Freude. Und diese Stadt, das ist unser Erbe, was uns bestimmt ist. Und dieser Platz Zion ist nicht nur ein Platz der Freude und des lauten Jubelns, sondern es ist auch gleichzeitig der Regierungssitz, die Hauptstadt des Reiches Gottes. Und nicht nur die Hauptstadt, es ist der Kern, es ist der Ort, von wo das Gesetz ausgeht. Und das Gesetz geht immer von dem Herrscher aus. Wenn ich irgendwelche neuen Gesetze für dieses Land erlasse, werden mich an, und ich verkündige die auf meiner Internetseite und alle werden mich auslachen, weil ich bin nicht der Gesetzgeber dieses Landes. Und ich habe kein Recht, irgendwelche neuen Gesetze in diesem Land zu erlassen. Ja. Deswegen heißt es hier, der Berg Zion freut sich, die Töchter Judas frohlocken um deiner Gerichte willen. Denn in Zion sitzt der, der die Macht hat, nicht nur über ein Land oder über eine Gegend oder über ein Volk, sondern über die ganze Welt und das ganze Universum Gesetze zu erlassen und zu bestimmen und allen zu sagen, wo es lang zu gehen hat, einschließlich dem Teufel. Und wir wissen, oder wir lesen in, glaube, Jesaja 14, wir lesen da von dem Glanzstern, dem Sohn der Morgenröte, Luzifer, lateinisch, dass er zum Himmel emporsteigen wollte, seinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen wollte. Und in Vers 13, und er wollte sich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Erratet mal, welcher Berg das war. Im äußersten Norden. Zion. Zion ist die Stadt auf dem Berg im Norden, an der Seite des Nordens. Und der Teufel wollte, noch bevor es überhaupt irgendjemanden von uns gab, und wahrscheinlich bevor es auch den Planeten Erde gab, so wie wir ihn jetzt kennen, wollte er schon diesen Platz haben. Und er hat ihn nicht gekriegt. Und wem ist dieser Platz versprochen? Uns. Versteht ihr das? Der Teufel möchte diesen Platz haben und er kriegt ihn nicht. Und er wird ihn niemals kriegen. Und solche popligen Würmer, Menschen, werden diesen Platz bekommen und werden an diesem Platz sein, den der Teufel, der Sohn der Morgenröte, der Glanzstern, schon von Anbeginn der Zeiten haben wollte. Und als der Teufel noch nicht gefallen war, da war er das wunderbarste, schönste, klügste, mächtigste Wesen nach Gott. Und dieses klügste, mächtigste, schönste Wesen nach Gott hatte ein Ziel. Ich möchte diesen Platz Zion haben. Ich möchte da sein. Anscheinend war er da nicht. Und Gott hat diesem mächtigsten, und wenn so ein mächtiges Wesen, es wird sich keine popligen Ziele setzen. Ja. Wenn jemand Macht hat, dann begnügt er sich nicht damit, irgendwie so ein kleines Ziel zu haben. Nein, er möchte das Beste und das Größte. Aber er hat es nicht bekommen. Er hat es nicht bekommen. Er hatte sich im Herzen vorgenommen, ich will mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Aber er hat ihn nicht gekriegt. Und das sollte uns zu denken geben, dass der Teufel diesen Platz haben wollte. Und was bedeutet das dann? Dass Gott diesen Platz uns verspricht. Was bedeutet das dann für uns? Dass er uns diesen Platz verspricht. Und einige sind anscheinend schon da, wie wir in Hebräer 12 lesen. Ab Vers 22, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Deswegen frohlocken die Heiligen dort, weil es eine Festversammlung ist. Und es ist da nicht traurig. Es gibt keine Festversammlung, die voller Trauer ist. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, zu dem himmlischen Jerusalem und zu den Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das Bessere redet als das Blut Abels. Wir sind die Christen, zu denen der Schreiber vom Hebräerbrief schreibt, sind dahin gekommen. An diesen Ort, den der Morgenstern, der Luzifer, so sehr begehrte. Und Luzifer ist da nicht hingekommen. Und wir lesen in Vers 12, in Kapitel 11. Vers 4. Nee, nicht Vers 4, Vers 8. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem fremden Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, dem Miterben derselben Verheißung, denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Worauf wartete Abraham? Auf Zion, auf das himmlische Jerusalem. Moment mal, Abraham hatte gar nicht das Buch der Psalmen. Woher weiß er was von Zion? Keine Ahnung. Hat er wahrscheinlich anderswo irgendwo erfahren. Vielleicht hat es Melchisedek ihm verraten. Ich habe keine Ahnung. Ja? Wir können darüber lesen, aber Abraham konnte sicher nicht darüber lesen. Aber irgendwoher wusste er das. Und irgendwoher hat er sich das zum Ziel gemacht, heißt es hier. Er wohnte in dem fremden Land, Gott hat ihm das Land verheißen, Gott hat ihm ein paar Verheißungen gemacht. Eine Verheißung hat er erlebt, er hat er selber erlebt, er hat erlebt, wie sein Sohn Isaak entstanden ist, dass seine Nachkommen so unzählbar sein werden wie der Sand am Meer, das hat er nie erlebt. Dass seine Nachkommen das ganze Land einnehmen werden, hat er nie erlebt. Aber das war ihm anscheinend auch nicht so wichtig, denn das Ziel, das Abraham hatte, war die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das war Abrahams Ziel. Es ist also gar nicht so ein modernes Neutestament-Zeugs, worüber wir hier reden. Und könnte es sein, dass Gott schon vor Anbeginn der Welt sich uns ausgesucht hat, die Gemeinde? Und könnte es sein, dass Gott sich jeden einzelnen von euch schon vor Anbeginn der Welt gedacht hat und ihm einen Platz in Zion zugewiesen hat? Und dann heißt es weiter in Vers 13, nachdem all diese Leute ausgezogen sind, genannt worden sind, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene zu empfangen. Das ist doch seltsam. Wir lesen ab Vers 4 bis Vers 12, dass sie alle ein Zeugnis bekommen haben. Sie haben alle ein Zeugnis bekommen. Abel hat ein Zeugnis, er erhielt das ein Zeugnis. Henoch erhielt ein Zeugnis. Noah erhielt ein Zeugnis. Alle erhielten irgendeine Bestätigung, dass sie Gott wohlgefällig waren. Erhielten sie nicht sofort. Aber das, was Gott ihnen wirklich verheißen hat, steht hier. Das haben sie nicht gekriegt. Warum nicht? Und was war das? Und warum haben sie das nicht gekriegt? Warum macht Gott dem Versprechen, die er nicht hält? Würde jetzt ein kritischer Geist denken. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen. Und sie waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Die hatten, hier steht, das, was Gott ihnen eigentlich verheißen hat, haben sie nicht bekommen, aber sie haben es von Ferne gesehen. Sie hatten so eine Ahnung davon. Sie hatten eine Ahnung davon. Alle diese Leute, angefangen bei Abel, über Henoch, Noah, Abraham, und es geht ja noch weiter dann. Diese Leute haben Dinge empfangen, aber die wussten alle, das ist nicht das Eigentliche. Alle diese Leute hatten irgendwie von Ferne etwas gesehen, geahnt, dass da mehr, etwas Größeres ist, etwas viel Gewaltigeres ist. Und das hat was bewirkt in ihnen. Das hat was bewirkt in ihnen. Und zwar hat das bewirkt, dass sie Gäste ohne Bürgerrechte und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solches Sagen geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen wären, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. All diese Leute, Gott hat ihnen ein Land verheißen, ein tatsächliches irdisches Land. Viele haben es nicht bekommen, einige haben es erlebt. Josef hat es erlebt, wie sie in das Land reingekommen sind. Josua hat es erlebt, wie sie in das Land reingekommen sind. Mose hat es nicht erlebt. Aber all diese Leute wussten, das ist nicht das Eigentliche. Das ist nicht das Eigentliche. Denn sie haben von Ferne etwas gesehen. Wie auch immer. Ja. Und dann lesen wir in Vers 16. Und das hat was bewirkt. Das hat bewirkt, dass sie sich auf dieser Welt nicht wie zu Hause gefühlt haben. Und das ist es, das ist auch etwas, woran wir erkennen können, dass wir das gesehen haben, dass wir Zion gesehen haben und dass wir Gott gesehen haben, der hoch und erhaben ist in Zion. Wenn wir das wirklich gesehen haben, dann wird das etwas in uns bewirken. Und zwar, wir werden uns dann hier nicht so ganz mehr zu Hause fühlen. Und wir werden vielleicht sagen, ja, das ist ganz nett hier, oder auch nicht, aber das, was hier passiert, ist nicht das Eigentliche, worauf es ankommt. Und das haben alle diese Leute hier erlebt. Abraham wartete auf die Stadt, die einen Bau, die Gott als Baumeister hat und Gott als Fundament hat. Nun aber, Vers 16, trachten sie nach einem besseren, nämlich nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt zubereitet. Das ist das Zion. Das ist das himmlische Zion. Das ist die Stadt, auf die Abraham wartete. Und das ist nicht irgendein Neutestament-Zeugs. Das ist so alt wie Gott selber. Das ist so alt wie Gott selber. Und die Gemeinde ist nicht Gottes zweiter Weg, nachdem der erste nicht funktioniert hat, oder der dritte Weg, nachdem die ersten beiden nicht funktioniert haben, je nachdem, wie man sieht. Und die Gemeinde ist nicht irgendeine Alternative. Und die Errettung der Heiden ist nicht irgendwie eine Notlösung oder ein Umweg oder ein Fehler, den Gott beheben musste. Weil Gott ist der Einzige, der nie Fehler macht. Sondern die Gemeinde und die Zion ist etwas, was Gott von Anbeginn der Welt geplant hatte. Jetzt stellt euch vor, ihr seid mitten in diesem Plan. Mit all den Lächerlichkeiten eures alltäglichen Lebens. Ja. Und ihr lebt vielleicht wie die Hälfte aller Leute hier in irgendeiner Fantasiewelt. Und irgendwann, ab und zu kommen so fiese Predigten, die euch dann irgendwie rausholen und ach, das ist dann so unangenehm. Und dann sieht man, wie direkt, wie böse das eigene Herz ist und wie verführt man wieder ist und siehe, ich verkündige euch große Probleme. Ja? Aber die Wahrheit ist, Gott hat euch vor Grundlegung der Welt geplant. Und nicht nur euch, sondern auch den Bruder und die Schwester neben euch, die durch das Blut des Lammes errettet worden ist. Und Gott möchte sie alle in einer Stadt versammeln. zu einer großen Festversammlung. Und nicht nur, damit wir da im Himmel irgendwo das Tambourin klatschen oder Lärm machen, sondern damit wir über die ganze Erde herrschen. Und damit diese Würmchen hier und diese Versager, die ihr alltägliches Leben nicht gebacken kriegen, dass die die Legislative und Exekutive Gottes sind in seinem Reich, wo er über die ganze Erde herrschen wird. Wir haben heute gesungen, wie ging das nochmal? Von den Bergen Zions kommt das Heil. Von den Bergen Zions kommt das Heil. Der einzige Ort, wo man jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack auf Zion bekommen könnte, ist die Gemeinde, wenn sie nicht gerade in Depressionen versinkt. Weil Depressionen gibt es nicht in Zion. Und wenn wir Christen in Traurigkeit und Betrübnissen rumlaufen, dann wird es kein Vorgeschmack von Zion sein. Es wird keine Festversammlung sein. Ja? Aber wenn wir Gott preisen und wenn wir merken, dass Gott immer noch hoch erhoben ist und dass Gott immer noch auf dem Thron sitzt, trotz all der Dinge, die wir nicht gebacken kriegen und trotz unseres Versagens, und wenn wir Gott preisen, dann werden wir selber und anderen Leuten einen Vorgeschmack geben von dieser Festversammlung. Und er zählt hier weiter Leute auf. Isaac, Jakob, Mose. Im Hebräerbrief in einer anderen Stelle steht, dass Mose sein Zelt da gebaut hat mit all den Anweisungen und Regeln Gottes, weil er das echte Zelt im Himmel gesehen hat. Oh, vielleicht finde ich die Stelle sogar. Das ist ja noch cooler. Moment. Nee, ich dachte, ich hätte es unterstrichen, aber bei den unterstrichenen Versen ist es nicht. Auf jeden Fall steht irgendwo in Hebräerbrief, dass Mose all diese Dinge nach dem, Hebräer 8, Vers 5. Diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen, gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte. Achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. So, der Mose hat da etwas, Abraham hat auf eine Stadt gewartet. Und er hat das nicht in den Psalmen gelesen, er hat es nicht im Hebräerbrief gelesen, der Abraham hat es wahrscheinlich direkt von Gott irgendwie erhalten, bekommen. Vielleicht hat Gott es ihm gesagt, in irgendeiner Form, ich weiß es nicht. Aber Abraham wusste, und es war nicht nur einfach ein verstandesmäßiges, eschatologisches, theologisches Wissen, sondern dieses Wissen hat mit Abraham etwas angestellt, nämlich er hat sich nicht mehr zu Hause gefühlt auf dieser Welt. Und er wusste, ich gehöre nicht hin, ich gehöre dorthin. Und das Gleiche war mit Mose. Mose hat das echte Zelt Gottes gesehen. Und jetzt sollte Mose von dem echten Zelt Gottes ein Abbild machen. Und das Abbild, das ist so viel wert wie der Schatten. Ja? Und er überlegt, so, das ist mein Schatten da. Stellt euch vor, irgendjemand von euch malt jetzt die Silhouette meines Schattens ab, noch total verzerrt, weil das Licht so schräg hier reinfällt. Der Schatten ist ungefähr so groß, ja, und sieht überhaupt nicht nach mir aus. Aber ihr malt jetzt diesen Schatten hier hin und lauft rum und sagt, das ist Helmut. Okay. Ja. Vielleicht könnt ihr eure kleinen Kinder damit beeindrucken, aber das sieht nicht wirklich aus wie ich. Es ist nur ein Schatten. Vielleicht, wenn das Licht günstig fällt, ist die Silhouette, meine Silhouette zu erkennen. Aber niemals sind die Details alle zu erkennen. Und das ist, was hier steht. Achte darauf, dass du alles nach dem Vorbild machst, was dir gezeigt ist. Diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen. Und das ist das Alte, das sind die Leute, die immer noch auf dem Buchstaben bestehen und die an dem äußeren Dienst festhalten. Sie dienen einem Abbild und Schatten. Und Mose hat so ein Abbild hergestellt. Aber Mose wusste, wahrscheinlich wusste Mose besser als alle anderen Israeliten es je gewusst haben. Dieses Ding, die Stiftshütte, so toll es auch ist, ist nicht das Eigentliche. Und diese Stiftshütte ist ziemlich lächerlich im Vergleich zu dem, was ich da auf dem Berg Sinai gesehen habe und zu dem Bild, was Gott mir tatsächlich gezeigt hat. Und wahrscheinlich war Mose nie in der Gefahr, die Stiftshütte und den äußeren Priesterdienst mit dem Wirklichen zu verwechseln. Aber alle anderen waren in der Gefahr. Jeder ist in der Gefahr, der das Echte nicht gesehen hat. Aber Mose wusste das Echte. Abraham wusste das Echte. Von Mose wissen wir, dass er es gesehen hat. Gott selber, Gott persönlich hat es ihm gezeigt. Er hat nirgendwo darüber gelesen. Gott persönlich hat es ihm gezeigt. Und es gibt eine Stadt. Und dann lesen wir in Hebräer. Gleich gehen wir es zur Offenbarung. Mit Mose hat das auch etwas angestellt. Wir lesen mit Abraham, mit Abel, mit Henoch, mit Noah hat das etwas angestellt, nämlich sie haben von sich aus bekannt, dass sie ohne Bürgerrecht und Fremdling auf der Erde sind und dass sie auf etwas ganz anderes warten und sich hier nicht zu Hause fühlen. Was hat das bei Mose bewirkt? Bei Mose hat es bewirkt, Vers 25, er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Die Belohnung war Zion. Es war das Echte. Das war die Stadt Gottes. Und mit Mose hat es genauso Ähnliches angestellt. Er hatte gesagt, Verfolgung, kein Problem. Für Christus ausgelacht zu werden, die Schmach des Christus zu tragen, als irgendein Hampelmann dazustehen, der total dämlich ist, weil er seine Position am Königshof aufgegeben hat und jetzt ein dummer Schafshirte geworden ist, kein Problem. Was ist stark genug, um uns dahin zu bringen? Was ist stark genug, dass wir sagen, das ist alles lächerlich. All diese Sachen sind total lächerlich, wir brauchen das nicht mehr. Die Leute lachen über uns, ist lächerlich, brauchen wir nicht, ist egal, ertragen wir. Die Leute verfolgen uns, egal, ertragen wir. Was war so stark? Was war der Auslöser? Mose hat das Echte gesehen. Mose wusste, worauf es ankommt. Denn er sah die Belohnung. Er sah die Belohnung. Und dann heißt es weiter hier, von Leuten. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber ließen sich foltern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durchs Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Warum war die Welt ihrer nicht wert? Weil Gott sie von Anfang an dazu auserwählt hatte, mit ihm von Zion aus zu herrschen und durch sie das Heil der ganzen Erde zu bringen. Das waren die Leute, Gottes Leute. Und Gott wollte sie, Gott hat ihnen die Stadt Zion gegeben und den Platz auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden, den der Teufel nicht bekommen hat. Diesen Platz der ultimativen Macht. Und die Welt war deren nicht wert. Aber sie passten nicht in diese Welt. Und deswegen hat die Welt sie gehasst und die Welt hat sie verfolgt. Und sie mussten sich in Höhlen und Löchern der Erde verstecken. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt. Und wisst ihr, was das heißt? Sie empfingen alle ein gutes Zeugnis. Die liefen nicht rum. Hoffentlich wird es irgendwann alles gut werden nach dem Tod. Hoffentlich sterben wir bald. und werden errettet und dann sind wir endlich bei Jesus im Himmel. Nein. Die wussten ganz genau, wohin sie gingen. Sie haben ein Zeugnis von in sich getragen. Sie wussten ganz genau, was sie erwartet. Paulus wusste ganz genau, siehe, von nun an liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit. Ich habe meinen Lauf vollendet, sagt er. Paulus hat das Zeugnis erhalten. Er hat es nicht am Anfang seines Christseins erhalten. Wir lesen, ich glaube, im Philipperbrief steht das, oder in Timotheus, keine Ahnung, wer findet es vor mir? Das, was ich gerade zitiert habe, die Krone der Gerechtigkeit, ich habe meinen Lauf vollendet. Ja, in Philippa sagt Paulus, ich weiß, es ist noch nicht so, dass ich es ergriffen habe. Da hat Paulus das Zeugnis noch nicht erhalten. Was? Und in, ist es in Timotheus? Oder ist es in Thessalonik?
Philippa. Nein.
Nein.
Nicht?
Nein. In Philippa sagt er, dass er es noch nicht hat. Dankeschön. Ja. Bam. Da ist es. Ja. Und in Philippa, das ist gut, dass wir bei Philippa hängen geblieben sind, weil das ist nicht etwas, dieses Zeugnis, diese absolute Gewissheit, wir werden eines Tages mit Christus herrschen. Siehe, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, heißt es an die Gemeinde zu Laodicea. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen. Und ratet mal, wo der Thron Gottes steht, in Zion. Und Paulus hatte das, als er den Philipperbriefschritt sagt, er von sich selber. Ich weiß noch nicht, ob ich das erlangt habe. Aber in 2. Timotheus 4, ein Brief, den er wesentlich später geschrieben hat, da heißt es, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Wieso sagt Paulus, ich habe den Glauben bewahrt, ist er noch recht tot? Weil er das Zeugnis schon hat. Ab hier, wo er das schreibt, hat er dieses innere Zeugnis von Gott bekommen, von dem wir gelesen haben, dass Abel es bekommen hat. Er hielt das Zeugnis, dass er gerecht sei. Henoch erhielt das Zeugnis, dass er Gott wohlgefällig sei. Er hat eine Bestätigung von Gott bekommen. Wisst ihr, es ist ein Unterschied. Heute ist es oft so, Leute bekehren sich, werden errettet und erleben Jesus und ein bisschen den Heiligen Geist. Und von allen Seiten wird ihnen eingeredet. Alles ist super, mach dir keine Sorgen, alles ist super. Egal wie du lebst, alles ist super. Aber die Leute waren nicht so. Und dann wird ihnen versucht einzureden, Gott findet dich toll, Gott ist total begeistert von dir, oh, wie gut, dass Gott dich hat. Ja? Aber diese Leute hier, die haben irgendwann in ihrem Leben ein Zeugnis bekommen, wo Gott selber ihnen irgendwie deutlich macht, so dass sie es absolut wissen und nicht mehr gezweifelt haben, ich, Gott, mag mich. Und Gott hat Gefallen an mir. Wisst ihr, das ist nicht irgendwie ein Zeugnis, was Gott einfach so verteilt. Genauso wie ich als Lehrer nicht jedem Schüler einfach eine Eins gebe. Mag ich nicht. Ja. Und kein Lehrer macht das. Kein vernünftiger Lehrer. Weil jeder Schüler weiß, eine Eins, die kriegt man nicht für irgendwas. Und Paulus schreibt hier, ich jetzt schon, obwohl er noch am Leben ist, schreibt, ich habe den Glauben bewahrt, weil er weiß es jetzt. Gott selber hat es ihm irgendwie klar gemacht. Und er weiß, mein Lauf ist vollendet und mein Kampf ist gekämpft. Und dann schreibt er in Vers 8, von nun an, von jetzt an, obwohl er noch lebt, liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung oder sein Erscheinen, sein Kommen lieb haben. Denen, nicht alle, denen, die sein Erscheinen lieb haben, die auf seine Ankunft warten. Oh, wenn ihr gerade aufgepasst hättet, wisst ihr, dass wir das gerade eben schon mal gelesen haben. Wir haben zum Beispiel gelesen in Hebräer 11, Vers 16: Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Gott schämt sich nicht. Gott ist stolz auf diese Leute. Warum? Weil sie auf ihn warten. Sie trachten nach ihm. Was? Und deswegen schämt Gott sich nicht. Oder wie heißt es von Abraham, Vers 10? Denn er wartete auf die Stadt. Er wartete darauf. Und das ist dasselbe, was Paulus meint, die sein Erscheinen lieb haben. Weil diese Stadt, die gibt es nicht ohne das Lamm. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Und diese Stadt gibt es nicht ohne den Richter und ohne den König und ohne den Löwen und ohne das Lamm. Weil ihre Leuchte ist das Lamm. Und alle diese Leute haben auf die Erscheinung gewartet. Auf die Erscheinung. Und sie haben das Zeugnis gekriegt, was Paulus hier sagt: Ich habe diese Gewissheit, es ist vollbracht in meinem Leben. Dass die Werke, die Gott für mich bereitet hatte, die sind vollbracht. Die Krone liegt mir ab jetzt schon bereit. Es ist erledigt. Ja? Ich weiß nicht, wie viele Christen das zu ihrer Lebzeit sagen können. Ich meine, klar, jeder Spinner kann das sagen. Aber ich weiß nicht, wie viele das wirklich, wenn sie ehrlich sind, zu sich selber mit einer Überzeugung sagen können. Ich habe mein Leben gelebt als Christ. Ich bin in den Werken gewandelt, die Gott zuvor bereitet hat, Epheser 2, Vers 10. Und ich weiß, meine Aufgabe hier auf der Erde ist jetzt erledigt. Und ich weiß, Gott ist total stolz auf mich jetzt. Gott freut sich. Und Gott hat jetzt schon die Krone für mich bereitgelegt. Und wer kann das sagen? Wer hat diese innere Gewissheit? Jeder, der ein ernster Christ ist, wird nicht sowas einfach leichtfertig rum und jeder rumsagen. Und keiner, der ein ernsthafter Christ ist, wird versuchen rumzulaufen, sich das irgendwie einzureden und ja, sich selbst zu verführen. Und hier heißt es, sie haben diese alle, in Vers 39, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden. Die wussten alle, das, worauf wir warten, diese Stadt, da muss noch ein paar andere Sachen passieren. Und wir sind nicht die Einzigen. Sie hatten aber das Zeugnis, dass sie ihren Teil zu dieser Stadt beigetragen haben. Aber was ist jetzt? Die warten und beobachten uns. Ja, das lesen wir im nächsten Vers. 12, Vers 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Paulus, haben wir gerade gelesen, hat gesagt, ich habe meinen Lauf vollendet. So, wir noch nicht. Und einige von denen haben ihren Lauf vollendet. Und alle, die ihren Lauf vollendet haben, sind in der Wolke Zeugen und schauen auf uns. Und dieses Wort, was ist das hier für ein Lauf? Ist das ein 100-Meter-Sprint? Nein, weil dafür brauchen wir keine Ausdauer. Und das Wort, was hier für Lauf verwendet wird, heißt eigentlich Staffellauf. Das ist das griechische Wort für Staffellauf. Zumindest steht das in den Nachschlagewerken, die ich lesen kann. Verstehe. Macht das Sinn, hier, dass das ein Staffellauf ist? Macht absolut Sinn. Weil jeder hat seinen Abschnitt zu laufen. Paulus hat seinen Abschnitt gelaufen. Und der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, all die anderen, diese Zeugen, die haben ihren Abschnitt gelaufen. So, und jetzt sind wir dran. Und theoretisch könnten wir es vermasseln. Ja, weil jetzt kriegen wir den Stab in die Hand. Und wir müssen laufen. Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Theoretisch könnten wir es vermasseln. Weil beim Staffellauf ist es so, Wenn du einen Zentimeter vor dem Ziel dieses Ding da fallen lässt, was auch immer das heißt, dieses Holzklotz da oder so, wenn du einen Zentimeter vor dem Ziel das Teil fallen lässt, tja, dann fressen deine Mannschaftskameraden, die vor dich sind, dich auf. Zumindest wenn sie deinen Vorsprung rausgeholt haben. Die fressen dich dann auf. Ja? Das ist fies. Stellt euch vor, Paulus läuft vor uns. Oh, ein guter Läufer, okay. Wissen wir. Mose läuft vor uns, auch gut. So, Abraham läuft vor uns. Ja, war am Ende auch gut. Daniel ist vor uns gelaufen. Josef ist vor uns gelaufen. Nicht schlecht, ne? Wir haben eine gute Mannschaft. So, aber jetzt Mist, Endzeit. Mist. Jesus kommt immer näher und jetzt sind wir dran. Ah. Doof, dass wir nicht Daniel oder Josef oder Noah oder Henoch sind, ne? Da könnten wir vielleicht... Ja, aber immerhin haben die uns einen guten Vorsprung rausgeholt. Aber hier steht, sie werden nicht ohne uns vollendet. Ups, das klingt sehr nach Staffellauf, ne? Sie werden nicht ohne uns vollendet. Das heißt, wir könnten es theoretisch vermasseln. Zum Glück steht hier in Vers 2, Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und es ist ein Lauf des Glaubens, ein Kampf des Glaubens. Zum Glück ist Jesus der Vollender, ja? Und Jesus wird Leute finden, die diesen Kampf gut zu Ende laufen. Und das ist auch die einzige Methode oder die einzige Chance, wie wir trotz all unserem Versagen diesen Kampf, diesen Lauf laufen können und diesen Holzklotz über die Ziellinie bringen können, indem wir auf Jesus schauen, der um der vor ihm liegende Freude willen das Kreuz erduldete. Oh, ist ja, Jesus ist ja genauso wie all die anderen Typen. Achtete die Verfolgung für nichts, hat sich von all den Leuten auslachen lassen. Wenn du der Sohn Gottes bist, steige herab vom Kreuz, das ist die Schmach Christi. Ja? Aber das kannte Mose auch schon. Obwohl Mose das Evangelium nicht gelesen hatte. Aber das wusste er. Er wusste genau, was das ist. Ja? Wie man sich fühlt, wenn jemand zu einem sagt, steige doch vom Kreuz herunter, wenn du der Sohn Gottes bist. Mose hat die Schmach des Christus, haben wir. Er hielt die Schmach des Christus für einen größeren Reichtum als die Schätze, die in Ägypten waren. Merkt ihr was? Diese Leute haben alle die gleiche DNA wie Jesus. Die sind genauso, die ticken genauso, alle. Sie wurden gesteinigt, zersägt, verfolgt, sie erlitten den Tod durch Schwert, versteckten sich in Höhlen und Löchern der Erde. Und es hat ihnen nichts ausgemacht. Sie liefen nicht rum, oh wie böse ist doch der Teufel, oh wie böse ist doch die Welt, oh wie schlimm ist es doch geworden und wie verführt sind die Christen. Die helfen uns auch nicht aus unseren Löchern hier raus. Nee. Leute, wenn wir die Stadt gesehen haben und wenn wir die Erscheinung lieb haben und wenn wir wissen, dass Gott hoch zu loben ist in seiner Stadt, auf die wir warten, dann wissen wir, dass auch der Teufel nur ein Hund an der Leine ist. Von dem, der in dieser Stadt auf dem Thron sitzt. Und der Teufel kann auch nur das machen, was der Richter und König aller Könige ihm erlaubt. Und dann können wir nicht mehr meckern über unsere fiesen Arbeitskollegen und über die ach so bösen, blöden anderen Christen. Ne? Das geht dann nicht mehr. Aber wenn wir die Stadt nicht gesehen haben und wenn wir nicht wissen, dass Gott hoch erhaben ist und dass Jesus Christus zur Rechten Gottes sitzt und wartet, bis alle seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Wenn wir das nicht wissen, oh ja, dann gucken wir auch nicht auf den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dann umstrickt uns die Sünde und die Depression und die ganzen Probleme, weil die sehen wir alle. Und dann sehen wir nicht, dass die Erde voll ist von der Herrlichkeit des Herrn. Und dann sehen wir nicht, dass das Lamm überwindet. Aber wenn wir wirklich so ticken wie diese Leute. Und wenn wir wirklich das Gleiche gesehen haben, wie diese Leute, und ich sage bewusst gesehen und nicht gelesen oder verstanden, wenn wir das Gleiche gesehen haben, wie diese Leute, dann muss es mit uns auch das Gleiche bewirken, was es mit Mose, mit Abraham und mit all den anderen und mit Christus bewirkt hat. Der, um der vor ihm liegenden Freude, die Festversammlung in Zion, das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts erachtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, wer solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Denn ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Ihr habt noch einiges vor euch und zu laufen. Und es wird wahrscheinlich anstrengend sein und es wird vielleicht auch nicht nett sein. Ja, aber das ist ja nicht schlimm, ne? Wenn man so tickt wie Mose, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn man so tickt wie Esau oder wie einige andere Typen, oh, dann ist es schlimm. Dann ist es sehr schlimm. Ja? Und wenn man voller Stolz ist, dann ist es sehr schlimm, wenn die anderen denken, was ist das denn für ein komischer Typ, der geht in diese komische Versammlung und da sind nur verrückte Leute und die liegen am Boden und hüpfen durch die Gegend und singen Lieder, bis sie durchgeschwitzt sind. Was ist das denn für ein Bescheuerter? So, dann ist das schlimm. Ja? Aber dann haben wir nicht wirklich die Stadt gesehen. Wir haben es nicht wirklich gesehen. Und Jesus weiß ja, dass wir nicht die besten Läufer sind. Ne? Und wenn ihr euch an die Predigt mit Abraham erinnert, Abraham war auch nicht immer der beste Läufer. Und er musste ein paar Mal seine Suppe auslöffeln, die er sich eingebrockt hat, oder ein paar Mal musste er die Konsequenzen tragen. Und Gott weiß das. Deswegen trainiert Gott uns doch. Und das steht im nächsten Vers. Ihr habt das Trostwort vergessen. Oh, ja, jetzt kommt etwas, was uns wirklich tröstet. Ja? Ja, Gott weiß ja, dass wir so nicht so gut im Laufen sind, dass wir nicht so gut im Kämpfen sind. Jetzt wird Gott uns trösten, sagen, ist nicht so schlimm. Jetzt kommt das Trostwort. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Könnte sein, dass wir noch ein paar Schläge brauchen, bis wir das Zeugnis kriegen. Ja? Gott steht anscheinend nicht so auf Selbstmitleid. Und Gott hat seinen Weg, uns das Laufen beizubringen. Und Gott vertraut ziemlich sehr auf sich selbst und auf seine Fähigkeit. Und er glaubt, er kriegt das hin mit uns. Sonst hätte er uns wahrscheinlich nicht auserwählt. Wenn ihr die Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr unecht. Oder wörtlich Bastarde. Nicht legitime Kinder. Und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtet, so wie es ihnen richtig erschien, nicht immer war. Aber er zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Wisst ihr, ich kann diesen ganzen Vers in einem Vers zusammenfassen. Wenn wir uns demütigen und unter Gottes mächtige Hand unterwerfen, dann kriegen wir diesen Holzklotz auch durchs Ziel. Und dann wird auch Abraham und Henoch und Mose keine Depressionen kriegen, wenn wir an der Reise mitlaufen. Wenn wir uns demütigen und die Züchtigung Gottes annehmen. Und was heißt das praktisch? Das heißt ganz praktisch, wenn mir ein paar Sachen passieren, die ich total doof finde, dann rebelliere ich nicht und beschwere mich nicht über die Leute, die mir das angetan haben, sondern ich frage Gott, Gott, warum hast du das zugelassen? Was ist in meinem Herzen, dass du das zugelassen hast, mein Leben? Was ist in meinem Herzen? Oder warum hast du das zugelassen, dass ich dieses oder jenes erleiden muss? Und Gott gibt die Antwort nicht immer sofort. Ja. Aber wir demütigen uns unter die gewaltige Hand Gottes. Und das
ist Gottes Training. Und wenn wir, wenn wir das wirklich ins Herz kriegen, wenn wir eines Tages das endlich mal wirklich ins Herz kriegen, dann können wir, dann sind wir wahrscheinlich nicht mehr so weit weg von dem Zeugnis. Dann ist unser Abschluss in Sichtweite gekommen. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie, denn ihr habt ja noch was zu laufen. Ne? Und macht gerade Bahnen für eure Füße, weil ihr müsst noch etwas laufen. Damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt nach, ist immer noch am Laufen, dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Und mit Bitterkeit werden wir nicht ans Ziel kommen. Und dann kommt dieses Ganze. Warum dieses Ganze mit dem Laufen? Ja? Passt darauf auf, dass nicht jemand ein Unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um seiner Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte, denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Wisst ihr, was es bedeutete, dass Esau sein Erstgeburtsrecht verkauft hat? Es bedeutete, dass er nicht auf die Stadt gewartet hat. Es bedeutet, dass er nicht das Reich Gottes als Ziel hatte. Das bedeutet es. Ja, aber wie? Ein Linsengericht ist ein Erstgeburtsrecht? Hä? Ja. Das, was er da praktisch getan hat, war nur ein Sichtbarwerden, eine Manifestation seiner Herzenshaltung. Und in seinem Herzen hat er diese unsichtbaren Dinge verachtet. In seinem Herzen, es gibt dieses Sprichwort, der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. Eigentlich ist die Taube besser als ein Spatz, weil ein Spatz ist so klein und eine Taube ist fett und kann man essen, zumindest wenn es die gezüchteten Tauben sind. Ja, die Fetten. Von so einem Spatz wird man nicht satt. Aber Esau sagt, naja, wenn ich den Spatz habe, das reicht mir. Und diese großen Ziele, ach komm, vergessen wir die. Ja. Diese Herzenshaltung. Wenn ihr die habt, ja, seid ihr wie Esau. Ja. Dann verachtet ihr das größere Ziel und die unsichtbare Stadt. Und wir haben gelesen, Abraham hat genau das nicht getan. Abraham hat dieses größere Ziel, genau das wollte er haben. Abraham wollte die Taube auf dem Dach haben. Oder die Stadt in der anderen Welt. Und nicht die Stadt oder das Land in dieser Welt. Und das bedeutet es. Ja? Mit dieser Herzenshaltung, ach, mir reicht das, was ich jetzt kriegen kann und der Rest ist mir egal. Ja, willkommen in Laodicea. Ihr habt alles und braucht nichts. Denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte, und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaune, dem Donnerhall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet wurde, denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. So schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion. Das ist das Ziel. Das ist da, wo der Staffellauf endet. Der Berg Zion. Der Stadt des lebendigen Gottes, das himmlische Jerusalem. Jetzt gehen wir zur Offenbarung. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, als ob Gott mit dem Meer ein Problem hätte, ne? Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Das habe ich früher nicht verstanden, aber jetzt gerade eben. Und wie kann eine Stadt ein Mensch sein? Ja? Wie kann eine Stadt so vermenschlicht werden? Ich habe vorhin diesen Spruch gelassen, Zion gibt es nicht ohne das Lamm, ohne Jesus. Zion gibt es nicht ohne das Lamm. Das ist die Antwort. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt oder die Hütte, je nachdem welche Übersetzung ihr habt, siehe die Hütte Gottes, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und was bedeutet das? Und er wird bei ihnen wohnen. Und wohnen heißt immer, für immer da bleiben. Nicht nur kurz sie besuchen und dann weitergehen. Er wird da für immer da bleiben. Ab jetzt. Und er wird bei ihnen wohnen, ständig bei ihnen bleiben. Und sie werden seine Völker sein, Plural. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Sie werden alle mit Gott in einem Bund sein, so dass Gott sagt, das sind meine Völker und dass die Völker sagen, das ist mein Gott. Wisst ihr, das ist das Ziel. Und das ist nicht irgendwie ein Ziel, was Gott sich erst später ausgedacht hat. Das ist ein Ziel, was Gott noch vor Adam und Eva schon im Sinn hatte. Und dieses Ziel war nie in Gefahr. Niemals. Es war nicht in Gefahr, als Adam und Eva versagt haben. Und es war nicht in Gefahr, als das Volk Israel den abgewiesen haben, hat, der vom Berg Sinai redet, als Gott das erste Mal zu seinem Volk kam. Und als Gott das zweite Mal in der Gestalt von Jesus zu seinem Volk kam, haben sie ihn wieder abgewiesen. Da war das Ziel auch nicht in Gefahr. Und als die Gemeinde ihn abgewiesen hat, wann immer er auch erschien, war das Ziel auch nicht in Gefahr. Weil Gott weiß, es wird ein Volk geben und es wird eine Gruppe von Leuten lieben, die sein Erscheinen lieb haben. Oder die nach der, anders gesagt, die nach dieser Stadt sich sehnen und trachten. Und es ist das gleichbedeutend mit nach ihm sein Erscheinen lieb haben. Gott weiß, es wird eine Gruppe von Menschen geben, die das im Herzen haben. Und die werden sich demütigen. Und sie werden die Züchtigung Gottes annehmen und sich sogar freuen darüber. Und sie werden die Schmach Christi tragen. Und sie werden Verfolgungen in Kauf nehmen. Und alle, die fromm und gottselig leben wollen, müssen Verfolgung erleiden. Ratet mal, wieso? Wir hören gerade die Antwort in dieser Predigt. Ja. Und das ist das Ende. Das ist das Ziel. Das ist Gottes Finale. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Gottes ständiger Wohnort. Die Erde ist voll, dann ist nicht nur die Erde voll, dann ist sogar die Erde voll von der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Alle Leute werden dann, wenn das passiert, wenn diese Stimme vom Himmel erschallt, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, dann wird es auf der ganzen Erde keinen Menschen mehr geben, der Gott nicht spürt, der Gott nicht wahrnimmt, der nicht an Gott glaubt, der nicht weiß, das ist mein Gott und ich bin sein Kind. Es wird keinen einzigen Menschen mehr geben zu diesem Zeitpunkt. Und die Gegenwart Gottes wird die ganze Erde so dermaßen erfüllen, dass es die ganze Schöpfung umkrempeln wird. Und in Jesaja lesen wir, dass dann der Wolf neben dem Schaf grasen wird. Und die Kinder werden mit der Schlange spielen und mit anderen giftigen Tieren. Und die Gegenwart Gottes bringt so einen Frieden, dass selbst die, die früher sich nicht ausstehen konnten, sich alle vertragen. Und es wird eine ganz neue Erde sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Auf Deutsch, es wird absolut mit hundertprozentiger Sicherheit eintreffen, egal was ihr macht. Es wird eintreffen, egal was ihr macht. Und kein Mensch und nicht der Teufel selbst kann das verhindern. Eines Tages wird das neue Jerusalem vom Himmel herabsteigen. Und dann wird diese Stimme ertönen. Siehe da, das Zelt Gottes, die beständige Gegenwart, der beständige, permanente Wohnort des allmächtigen Schöpfers bei seinen Völkern und bei seinen Menschen. Und dann heißt es hier weiter, Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Gott ist ein bisschen durcheinander mit den Zeiten. Ne? Gott hat immer nur Präsenz, immer nur Gegenwart. Es ist geschehen. Ich bin das A und O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben, aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Der Teufel war vielleicht der einzige Mensch, das einzige Wesen, ja, kein Mensch. Wahrscheinlich war Luzifer das einzige Wesen, das all diese Dinge wusste oder eine Ahnung gehabt hat von diesen Dingen. Weil irgendwas muss ihn dazu gebracht haben, das zu wollen. Er muss irgendwie gesehen haben, das ist so toll, ich will das. Und er wollte das aus seiner eigenen Kraft erreichen. Und Gott sagt, nein, du wirst es nicht aus deiner eigenen Kraft erreichen. Und Gott sagt in Jesaja 14, du hast es dir in deinem Herzen vorgenommen, diesen Ort zu kommen, aber du wirst es nicht. Weil mit einem stolzen Herzen geht das nicht. Gott wird kein stolzes Herz in das neue Jerusalem und in sein Zelt hineinlassen. Kein stolzes Herz. Und wir haben gerade eben gelesen, keine Bitterkeit wird da reinkommen. Da wird keiner reinkommen, der die unsichtbaren Dinge verachtet. Da wird keiner reinkommen, der ein stolzes Herz wie Esau hat. Aber der Teufel muss es irgendwie gesehen oder geahnt haben. Er muss irgendwie einen Einblick in die Pläne Gottes gehabt haben, damals schon. Und irgendwas muss ihn dazu gebracht haben, ich will dahin. Aber Gott hat es uns lächerlichen Würmern. Zu uns sagt er, wer überwindet, der wird das alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Greuel befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener. Oh, ich habe Feiglinge gelesen, ne? Wortwörtlich steht da, die Angst haben. Und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und er redete mir und sprach, komm, ich will dir die Braut des Lammes zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein wie ein kristallheller Jaspis. Und sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels. Und so weiter. Und dann heißt es in Vers 22, und einen Tempel sah ich nicht in ihr. Denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein. Und das ist die Stadt, auf die Abraham wartete, heißt es in Hebräer. Und das ist die Stadt, auf all die anderen Leute warteten. Und wir dachten, naja, das ist irgendetwas Neues, was Gott dem Paulus gezeigt hat oder so, oder dem Johannes hier. Das hatte Gott von Anfang an. Und das müssen wir sehen, Leute, das müssen wir wirklich sehen. Gott ist in Zion, er ist hoch zu loben, er hat keine Depressionen, er zieht seine Pläne durch, egal was wir machen. Er lässt uns seinen Willen, unseren Willen, okay, aber das beeinflusst nicht den Ausgang seiner Pläne. Das beeinflusst nur unseren Weg, ob es ein Umweg wird oder nicht. Aber das beeinflusst nicht Gottes letztendliche Absichten. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Und dann, damit schließe ich, kommt jetzt noch so ein kleiner Abspann auf den letzten Seiten der Bibel. Und da heißt es, Vers 11, Offenbarung 22, wir nehmen Vers 10 auch noch mit. Und er sprach zu mir: Versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Das bedeutet, wer das nicht versteht, es liegt nicht am Buch. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht, und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter, und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich weiter. Und siehe, ich komme bald, mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie seine Theologie sein wird, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind die, die seine Gebote tun. Was? Der letzte Seite der Bibel? Da muss er sich auch vertan haben. Nein, glückselig sind die, die seine Gebote tun. Und Gott wird immer noch nach unseren Werken uns vergelten. Glückselig sind die, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an den Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und jene, und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinde zu bezeugen. Wir sind die Letzten, die davon erfahren. So, ja. Mose, Abraham wussten es schon vor uns. Aber Jesus sorgt dafür, dass wir das auch erfahren. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern, und jetzt kommt's. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und der Geist und die Braut, das sind die zwei Parteien, die sich vereinen, wenn das neue Jerusalem herabkommt. Wenn das Zelt Gottes beim Finale, wenn das Zelt Gottes auf die Erde kommt. Und beide sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürste, der komme. Und wer da will, wer das wirklich möchte, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und dann heißt es, dann geht es weiter, für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen von denen, die in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der Heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und jetzt antwortet Johannes. Jetzt ist Jesus fertig. Was sagt Johannes hier? Also erst sagt, es spricht der, der dies bezeugt, das ist Jesus, ja, ich komme bald. Amen. So, Jesus ist fertig. Und jetzt, sobald Jesus fertig ist, passiert bei Johannes was. Etwas kommt aus seinem Mund. Ja, komm, Herr Jesus. Und in Vers 17 heißt es, der Geist, was sagt er? Komm, Herr Jesus. Und was sagt die Braut? Komm, Herr Jesus. Und jeder, der das hört, sagt sofort, hat sofort diese Reaktion. Komm doch endlich. Dieses Zelt Gottes, diese Wohnort Gottes, das soll endlich kommen. Wir warten darauf. Und alles andere, das ist uns egal. Und die Verfolgung und die Schmach des Christus, okay. Ist egal. Wir müssen alle, die fromm leben wollen, müssen Verfolgung erleiden. Und das sind die, von denen Paulus sagt, die seine Erscheinung liebhaben. Für die liegt die Krone der Gerechtigkeit bereit. Die dieses Sehnen in sich haben. Komm, Herr Jesus. Komm mit deiner Gegenwart. Komm mit deiner Stadt. Komm mit deinem Zelt. Komm als Lamm, komm als Bräutigam. Der Geist sagt, komm. Und jeder, der wirklich zur Braut gehört, der ist daran zu erkennen, dass er die Erscheinung lieb hat. Oder dass er in seinem Herzen sagt, sich sehnt, komm doch endlich, Jesus. Dieses, wenn ihr dieses Sehnen habt, dann kann es sein, dass ihr zu der Braut dazugehört. Wer das hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, alle, die das sich danach ein Verlangen haben, die sollen sagen, komm. Und wer das auch möchte, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es spricht der, dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Jesus Christus, du bist unser Bräutigam. Und wir wollen mit dir verheiratet sein. Und wir wollen diese Stadt sehen. Und wir wollen uns nicht mit dem Spatzen in der Hand zufrieden geben. Und wir wollen uns nicht mit irgendwelchen mickrigen Zielen, Gaben und kurzfristigen Erfolgen hier auf der Erde zufrieden geben. Wir wollen nicht eher zufrieden sein, bis du die ganze Welt hast und die ganze Welt dich liebt und auf dich wartet und mit dir einen Bund eingegangen ist. Wir wollen nicht eher zufrieden sein, bis wir nicht in dieser Stadt sind und bis diese Stadt nicht endlich hier ist und bis die Hochzeit des Lammes nicht endlich vollzogen ist. Komme, Jesus. Komme, Jesus. Und jeder, der sich danach sehnt und der merkt, er hat nicht so ein Verlangen. Du sagst, wen dürstet, der soll das Wasser des Lebens umsonst nehmen. So gib uns dieses Wasser des Lebens, damit wir deine Erscheinung lieben und damit wir dürsten und hungern nach dir, damit wir uns sehnen, Jesus. Wir wollen die Braut sein und wir wollen dein Erscheinen lieben. Wir wollen darauf warten, mehr als auf alles andere. Und das ist nicht so bei uns. Und deshalb erlauben wir dir, uns zu züchtigen, damit wir nicht die sind, die den Stab bei diesem Staffellauf fallen lassen. Jesus, mal uns diese Stadt vor Augen und mal uns das Lamm vor Augen und dich als Bräutigam. Und male uns dieses Finale vor Augen, wo eines Tages wir diese Stimme hören werden. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Danke Gott, dass du auf dem Thron sitzt, dass du keine Depressionen hast. Danke, dass es eintreffen wird. Ob wir dabei sind oder nicht, danke, dass es eintreffen wird. Danke, dass diese Erde, so wie sie jetzt ist, dann nicht mehr existieren wird. Halleluja. Danke, dass deine Gerichte gerecht sind. Danke, dass du mit allem Bösen aufräumen wirst. Danke, dass du nichts Unreines und nichts Böses und nichts Unheiliges und keine Mörder und keinen, der lügt und keinen, der stolz ist und keinen, der voll Bitterkeit ist, da reinlassen wird. Danke, dass es ein guter Ort sein wird, Jesus. Deine Gerichte sind gerecht. Du bist hoch erhaben. Und wir sehnen uns nach dir, Jesus. Wir wollen dich hier haben. Komm, Herr Jesus, komme bald. Komm in unsere Versammlung. Und komm auf diese Erde.
Freude sehen werden, wenn er erscheint. Wir müssen ihn in diesem Leben sehen. Wir müssen ihn vor Augen haben. Wenn wir ihn nicht vor Augen haben und ihn sehen, die zukünftigen Dinge sehen, dann können wir nicht erwarten, dass wir voller Freude sein werden, wenn er erscheint. Für viele wird es ein schreckliches Erscheinen sein. Mehr mit den Problemen beschäftigen, mit unseren Depressionen und negativen Gedanken. Herr, anstatt uns in dir zu freuen, in all den Züchtigungen und in all den Problemen, die du zulässt, Herr, und deinen Sieg sehen. Nein, Herr, vergib uns. Wir wollen dich sehen, Herr, wir wollen wegschauen auf das Lamm und erwarten deine Erscheinung liebgewinnen, Herr. Es hoch zu loben, Herr.
Yeah. Gott.